jeden Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vorab ein paar Abkündigungen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Dieses Jahr wird Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr stattfinden. Erst wieder im neuen Jahr wird es wahrscheinlich im Teamkreis weitergehen, online wahrscheinlich. Informationen dazu werden folgen. Wir wissen ja nicht, wie sich die Lage weiterentwickelt. Den Mittwochsgottesdienst gibt es dieses Jahr nicht mehr. Am Sonntag wird kein Gottesdienst sein. An Silvester wird voraussichtlich Gottesdienst sein um 10.30 Uhr ohne Abendmahl. 18 Uhr ohne Abendmahl. Wir haben hinten einen Gruß aushängen von der Familie Yang aus Japan und der Monatsplan für Januar liegt aus. Soweit die Ankündigung. Ich hoffe, ich habe alles. Spätestens nächstes Jahr gibt es wieder mehr. Ich hatte heute Nacht Nachtdienst und habe mir ein bisschen Gedanken machen können über Weihnachten. War Gott sei Dank nicht so viel los. Und man hat einfach gemerkt, es ist Winter, es ist dunkel um uns rum. Die Tage sind kürzer und es ist kalt oder regnerisch. Und wir hören viele schlechte Nachrichten. Wir hören viel von steigenden Tagesinzidenzen, von einem Lockdown, in dem wir mittendrin stecken. Wir hören von Sterbezahlen. Die Sterbezahlen im November waren 8% höher als im Jahresdurchschnitt. Das hat man auch im Rettungsdienst gemerkt. Wir haben reanimiert wie lange nicht mehr. Viele angedrohte Selbstmorde hatten wir. Wir wissen, dass wir Weihnachten nicht feiern können, wie gewöhnlich, Silvester auch nicht. Viele Menschen sind allein. Es ist dunkel. Es ist vielleicht auch eine Art wie ein Morast. Aber es gibt Hoffnung. Steht schon in Jesaja Kapitel 9. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man die Beute austeilt. Schon damals war bekannt, dass irgendwann ein Corona-Impfstoff rauskommt. Schön. Und trotzdem, trotz dieser Hoffnung, die wir jetzt vielleicht haben, dass ein Impfstoff rauskommt, dass ein normales Leben wieder möglich ist, werden doch Zweifel laut. Zweifel von den einen, gibt es Corona überhaupt? Und die Zweifel von den anderen oder von denselben, ob der Impfstoff sogar gut ist oder funktioniert. Gerade jetzt mit den neuen mutierten Viren ist ja doch die Frage da, ob der Impfstoff da noch hilft. Man merkt also, als Hoffnung, die wir Menschen uns selbst geben, ist, als würden wir im Morast stecken und wie Münchhausen uns selbst am Haarschopf herausziehen wollen und ja, wieder festen Boden zu bekommen. Aber es wird leider nicht funktionieren, wir brauchen Hilfe von außen. Und das ist, finde ich, das Schöne an Weihnachten, dass diese Hilfe von außen, die ist gekommen. Jesus, Gottes Sohn, kam auf die Welt, um uns zu helfen in seinem Heilsplan. Paulus schreibt auch, nicht in Corona, sondern außer in Jesus ist in keinem anderen die Rettung zu finden, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ich finde es sehr schade, dass man heutzutage davon gar nichts mehr hört. Man hört viel vom Weihnachtsmann, man sieht auf Instagram oder in Facebook Bilder von Weihnachtsbäumen, von Geschenken, von Plätzchen. Aber um Jesus und seine Tat wird es immer stiller. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier besinnlich Weihnachten feiern, wie es geplant war, also unter den Auflagen, und wir Jesus und seinem Geburtstag bedenken. Deswegen möchten wir uns jetzt auch ein Lied anhören. Es wird nicht Happy Birthday sein, so weit gehe ich nicht, aber ein Fürchtet euch nicht, ein Ausruf in dieser Zeit an uns, der uns Hoffnung geben soll.
Was liegt denn heute in der Luft? Die Nacht ist sonderbar. Ich kann nicht glauben, was ich sehe. Ein Licht strahlt hell und klar. Ich fürchte mich, mein Herz zerspringt. Ganz nah ist jetzt der Schein. Das kann doch nur, so denk ich mir, ein Bote Gottes sein. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Große Freude verkünden wir euch. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Große Freude verkünden wir euch. Ich spüre, wie die Angst verfliegt. Musik erfüllt die Nacht. Der Engel spricht, ich höre still, was Gott sich ausgedacht. Als armer Hirt, wie ich es bin, kann ich es kaum verstehen. Gott lässt mich heute in dieser Nacht das Heil der Menschen sehen. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Lasst uns ganz geschwind zu jenem Stalle gehen. Gott schickt uns Rettung durch ein Kind. Ein Wunder ist geschehen. Wir singen ihm Halleluja. Lasst Arbeit Arbeit sein. Wir sagen allen, die wir sehen, wir sind nicht mehr allein. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Große Freude verkünden wir euch. Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Große
Genau von dieser Geschichte wollen wir jetzt nochmal hören. Der Evangelist Lukas sagt im ersten Kapitel über sich selbst, dass er nachgeforscht hat, um die Geschichte richtig aufzuschreiben. Er war bei allen Leuten, hat gefragt und gibt uns also einen Bericht, wie es damals war. Es ist Lukas 2, die Verse 1 bis 21. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen finden. Und alsbald war da bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es denn zu ihnen gesagt war. Und als 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Soweit die Schrift. Als Lied vor der Predigt hören wir nochmal eine Audiodatei: Herbei, o ihr Gläubigen.
Mensch für uns geboren, Herr Jesus. dir, Fleisch geworden, des Wortes ewigen Vaters. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten.
Liebe Geschwister hier, liebe Geschwister und Freunde an den Telefonen und an den PCs, ich wünsche euch auch ein frohes Weihnachten, auch wenn es heute unter Umständen geschieht, die gar nicht so fröhlich stimmen würden. Aber wenn die Engel auf Bethlehems Fluren den Hirten, die bei der Arbeit waren, die in ihren normalen Problemen steckten, zurief, fürchtet euch nicht, dann haben auch wir Grund zu einem frohen Weihnachten. Denn mit Jesus ist die Rettung in die Welt gekommen. Ich wollte mich heute an einen Gedanken halten in der Predigt, und zwar den Gedanken, dass Jesus geboren ist. Aber ich möchte dann darüber hinausgehen, nicht nur Jesus ist geboren in Bethlehem, das haben wir gehört in dem Text, aus dem diese Wendung kommt, sondern auch wir Menschen sind geboren. Das rettende Weihnachtsevangelium ist das. Euch ist heute der Heiland geboren. Es ist interessant, alle Jahre wieder stehen irgendwelche blödsinnigen und gotteslästerlichen Dinge in den großen Zeitschriften und Zeitungen Deutschlands. Leute geben ihre neunmal Klugheiten wieder. Einmal fängt es damit an, dass Jesus ja nicht am 24. oder 25. Dezember geboren ist, schon gar nicht an dem Punkt Null, an dem unsere Weltgeschichte begonnen hat. Das mag ja alles so sein, denn der Geburtstag Jesu ist etwa 400 Jahre später erst berechnet worden und da kann man sich schon um ein paar Tage oder auch um ein paar Jahre verrechnen. Aber das ist doch so was ganz Unwesentliches, neben diesem großen Wunder, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Besonders bestimmte Fromme schüren dann auch richtiggehend manchmal so eine Panik. Das ist Unsinn, Weihnachten zu feiern. Das wäre, und dann unterscheiden sie sich wechselseitig, ein altägyptisches, ein römisches oder ein altgermanisches Heidenfest. Und wir würden uns verunreinigen, wenn wir an so ein Fest teilnehmen. Man müsste sogar die Kinder davon abhalten. Die Zeitschrift Der Spiegel ist da alle Jahre wieder vorne weggegangen. Ich lese sie nicht regelmäßig, das Geld wäre mir zu schade. Aber ich vermute, diesmal werden sie auch Corona vorne gehabt haben, weil das, sie laufen ja immer den Zeitgeist nach und haben das andere nur so als Lückenbüße. Es ist nicht wesentlich, diese Dinge, die angerührt werden, aber in einer postchristlichen Gesellschaft, postchristlich heißt nach, in einer Gesellschaft, die sich nicht mehr als christlich versteht, sondern die der Überzeugung ist, das Christentum liegt schon hinter uns, dann werden manchmal solche Dinge aufgegriffen. Unsinnige und auch oberflächliche Dinge. Wir, die wir dem Wort Gottes glauben, wissen aber einige Dinge ganz gewiss, die in ihrer scheinbaren Klugheit oder wie die Zeugen Jehovas und ähnliche Sektierer in ihrem geistlichen Wahn, dass man Weihnachten als Heidenfest aus dem Wege gehen sollte, wir wissen einiges, was klar ist, was nicht die Absonderung von irgendwelchen Sektierereien oder von Gottlosigkeit und Lästerung ist. Wir wissen Verschiedenes. Jesus ist in Bethlehem geboren. Das ist hundertprozentig sicher. Jesus ist in Bethlehem geboren, auch wenn andere das in Frage stellen. Da gab es einen Theologieprofessor, Marxen hieß er, ich glaube, er ist schon nicht mehr auf der Erde. Wo er ist, das weiß der Herr. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Namen Jesus. Und das einzige Vernünftige an dem Buch ist der Titel. Es beginnt gleich mit dem Satz, wenn Jesus jemals geboren sein sollte, dann ist er nicht in Bethlehem geboren, sondern in Nazareth. Und so zieht sich das durch dieses ganze Ding durch. Wir wissen von der Schrift her, Bethlehem, Jesus ist in Bethlehem geboren. Es klang schon in der Einleitung an, dass es dieses Bethlehem gewesen ist, und zwar unter armen Verhältnissen. Er ist in Bethlehem geboren. Er ist durch ein Wunder Mensch geworden. Auch das wird ständig in den Schmutz gezogen und lächerlich gemacht, und selbst die Bischöfinnen und Bischöfe, die es da so in den letzten Jahrzehnten gab, haben das immer wieder in Frage gestellt. Jesus ist das Kind der Jungfrau Maria. Das wird in der Bibel bezeugt. Und Lukas, der ja auch darauf hingewiesen hat, hat ja nur eindrücklich gesagt, er hat die Quellen studiert, die damaligen Quellen, wenige Jahrzehnte, nachdem Jesus geboren ist. Und dann wollen irgendwelche etwas anderes meinen, 2000 Jahre später, die sind wie diese Neujahrshexen, die die Zukunft aus dem Kaffeesatz lesen. Aber wenn es nur das gewesen wäre, dass der Lukas Quellen aus seiner Umgebung gesucht hätte. Es war ja auch angekündigt. 700 Jahre vorher war es angekündigt, eine Jungfrau wird schwanger werden. Damit haben natürlich die, die sich dann Theologen nennen, ein großes Problem. Weil sie es ja wissen, steht so in der Bibel. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, man könnte dieses Wort Jungfrau auch mit junger Frau übersetzen. Aber man muss doch Dinge in ihren Zusammenhang verstehen. Da steht ein Zeichen. Was ist denn das für ein Zeichen, wenn eine junge Frau ein Kind kriegt? Das ist das Alter, wo man die Kinder kriegt. Es war bei Hannah ein Wunder gewesen, dass sie als alte Frau, bei Elisabeth, dass sie als alte Frau ein Kind bekam. Es war bei Sarah ein Wunder, dass sie als alte Frau ein Kind bekam. Und hier ist es eben ein Zeichen, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. Menschlich kaum nachzuvollziehen. Maria, als ihr es gesagt wurde, konnte es auch nicht nachvollziehen. Auch Josef, als er es mitkriegte, konnte es nicht nachvollziehen. Aber 700 Jahre vorher angekündigt. Nicht nur die Quellen, die Lukas aus seiner Zeit hatte, sondern auch die da vorher waren. Diese Prophetie, die hat schon deutlich gemacht. Erste Zeitzeugen, das wissen wir auch, der Geburt Jesu waren die Hirten von Bethlehem. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo die Historie sich nicht nur auf Quellen bezieht, sondern auch stark auf Zeitzeugen. Ich habe ja eine Zeit lang in der Aufarbeitung der DDR-Diktatur mitgestanden und da hatten wir viel mit Historikern zu tun und die sagten, wir müssen unser Verständnis heute ein bisschen ändern, wir müssen auch die Personen, die das erlebt haben, viel mehr reinziehen. Und seitdem haben die diese Bezeichnung Zeitzeugen, das Wort hat man früher nicht so gekannt. Aber wir haben Zeitzeugen, die uns in der Bibel vorgestellt werden, zum Beispiel die Hirten von Bethlehem. Und Zeitzeugen gab es in der Weise, dass sie die Hirten gehört haben, die nachher nicht mehr schweigen konnten von dem. Auch von diesen Zeitzeugen redet die Bibel. Gottes Wort redet davon, dass sich die Wirkung seiner Geburt so auf die Herzen der Menschen ausgewirkt hat. Einmal die Wirkung seiner Geburt auf das Herz von Maria, von Josef, von den Hirten. Aber auch 40 Tage später auf den alten Simeon, auf die Hanna. Simeon, der auf den sich so ausgewirkt hat, dass er sagen konnte, Herr, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Wir wissen noch mehr über die Geburt Jesu. Es kamen bei seiner Geburt schon Heiden. Das muss man sich mal klar machen. Ich bin immer ein Freund Israels gewesen. Aber es wird von einigen heute behauptet, das Evangelium wäre nur für Israel gewesen. Je enger wir mit Israel verkuppelt sind, desto näher sind wir dem Evangelium.
Das ist nicht wahr. Das Evangelium kommt zwar aus Israel, aber es waren schon nach seiner Geburt. Wir wissen nicht genau, wie lange nach seiner Geburt. Irgendwie in der Zeit zwischen seiner Geburt und zwischen dem zweiten Lebensjahr kamen Weise aus dem Osten, das heißt aus Pakistan, aus Indien, vielleicht aus Afrika, wir wissen nicht genau, auf jeden Fall aus dem Osten von Bethlehem. So waren am Anfang schon Heiden dabei. Wer meint, alles zurückdrehen zu müssen auf die Zeit, wo es nur Judenchristen gab, da irrt sich. Heiden waren schon bei der Krippe Jesu dabei. Und wir wissen noch mehr. Wir wissen, es gab schon ganz am Anfang eine Flucht vor Feinden, vor dem König, der Jesus vernichten wollte. Und Gott hat das so geführt, dass Jesus nach Ägypten ging. All die Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, sind authentisch gewesen, sind aufgeschrieben von Lukas oder Matthäus, die Quellen zur Verfügung hatten, die teilweise noch Menschen kannten. Aber alles das ist auch irgendwo prophetisch angekündigt worden. Dann gibt es aber auch Weihnachtsansprachen. Gestern hat zum Beispiel der Bundespräsident so eine Weihnachtsansprache, so eine Weihnachtsbotschaft von sich gegeben. Und er hat gesagt, es erscheint ein Licht am Ende des Tunnels. Und er meinte damit das Impfstoff gegen Corona. Ob es ein Licht ist oder ein Irrlicht, das wird man sehen. Man hört von diesen Mutationen, das wird man erleben. Aber natürlich sind Menschen so, dass sie nach einem Halt suchen. Und als Bundespräsident möchte er sein Volk, dem man ja vorsteht, schon bis gewissen Trost zusprechen und eine gewisse Hoffnung machen. Denn die Panik, die ist allgemein da. Es ist mehr Authentisches sicherlich in dem, was dies Jahr gesagt wird, wie früher. Ich erinnere mich an eine Neujahrsbotschaft von Helmut Kohl 1986. Da hat er seine Neujahrsbotschaft gesagt und zwei Tage später wurde klar, es war die vom Jahr davor. Es hat keiner gemerkt. Sie lief im Fernsehen, sie kam im Radio und dann war es nur noch peinlich und Kohl hat sich sehr geärgert. Er hat sich wahrscheinlich selber nicht hören wollen, sondern er hat das ja gemerkt, dass es was Altes ist. Aber so ernst werden diese Dinge oft genommen. Und dann gibt es barbarische Neujahrsbotschaften. Als der Balkankrieg war, da hat der Patriarch, und Kirchenfürsten sind oft auch schlimme Menschen, da hat er einen kriegshetzerischen Stink an seine Serben geschickt. Ja, all das andere Gesindel, was da im Kosovo und auch in Kroatien ist, niederzumachen. Wir haben eine ganz andere Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren. Und ich sagte, zwei Gedanken dazu. Warum werden Menschen geboren? Jesus ist ja als Mensch geboren. Menschen werden geboren, um zu leben. Dazu wird man geboren. Warum wurde Jesus geboren? Jesus wurde geboren, um zu sterben. Das war der Grund, warum er geboren wird. Und diesen beiden Gedanken wollen wir heute noch ein Stückchen nachgehen. Warum wurden Menschen geboren? Menschen werden geboren nicht zum Sterben, sondern zum Leben. Als Gott die Menschen geschaffen hat, schuf er sie nach seinem Bild. Und im Neuen Testament steht, dass er allein Unsterblichkeit hat. Wenn wir Menschen geschaffen sind nach dem Bild Gottes, sind wir zum Leben geschaffen und nicht zum Tode. Und jetzt könnte jemand sagen, naja, ist denn das wahr? Vor zwei Tagen hatten wir in der Familie ein aufschreckendes Ereignis. Ich hörte schon vor ein paar Wochen, dass der Mann meiner Nichte Corona hatte. Also Ende 40, so 47, 48 Jahre. Dabei muss man eins wissen, meine Nichte war einst eingeladen zur Konfirmation meiner Tochter. Pastor Römer hat dann noch so ein Zusammensein organisiert danach, eine Andacht gehalten. Und während dieser Andacht ist meiner Nichte wirklich das Wort durchs Herz gegangen. Und von da an fing sie an, nach Gott zu suchen. Nach einigen Monaten konnte sie sich bekehren. Sie lernte dann ihren zukünftigen Mann kennen aus Thüringen. Sie heirateten und er war für sie dann später wohl eine Hilfe auf diesem Weg des Glaubens. Denn er war war Jugendleiter und stand im festen Glauben. Und für sie war vieles noch neu. Aber sie gehörte zu Jesus. Und so haben sie sich beide zusammengehalten über die vielen Jahre, das sind bestimmt bald 20 Jahre auf jeden Fall, die sie diesen Weg so zusammengegangen sind. Und jetzt höre ich, vor 3 Wochen hat Corona. Vor 2 Tagen rief mich meine Schwester an, er ist tot. Er ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er kam nach Hause, scheinbar keine Symptome mehr. Wenn die Symptome frei sind, werden sie entlassen. Kommt nach Hause, fällt hin in der Wohnung und dann kommt aus den Ohren, aus den Augen, aus dem Mund überall Blut. Man holte den Rettungsdienst, ist reanimiert worden, 2-mal, kam dann, das Herz schlug wohl wieder, kommt ins Krankenhaus und man stellt fest, es sind überhaupt keine Gehirnaktivitäten mehr da. Und dann vor 2 Tagen ist er im Krankenhaus da in Kassel verstorben. Was die Einzelheiten sind dabei, kann ich nicht beurteilen. Aber eins weiß ich vom Wort Gottes her. Kein Mensch stirbt an der Krankheit. Wir sterben an Gottes Willen. Und zwar seine Stunde. Und sein Leben hat einen Sinn gehabt. Schon dadurch, dass er meine Nichte auf dem Weg des Glaubens stärken und begleiten konnte. Und jetzt war seine Zeit, mit 47 Jahren ungefähr, war die Zeit da. Er war ein Kerl wie ein Baum, stark, und hat ihn doch getroffen. Ich sagte, Menschen werden geboren, um zu leben, nicht zum Sterben. Jedes Sterben ist ein Zeichen dafür, wie weit wir Menschen von Gott weg sind. Denn Menschen werden geboren zu leben. Aber Gott hatte angekündigt, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis essen werdet, dann werdet ihr sterben. Und die Menschen haben sich selbstständig gemacht. Sie fragten nicht mehr nach Gott. Und dann kam das, was Paulus dann mal so formulierte, Römer 6, 23, die Bezahlung für die Sünde, der Sünde sollt, ist der Tod. Im Hebräerbrief schreibt es der Verfasser dieses Briefes, den wir nicht ganz genau kennen, und wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So ist das. Wir werden sterben. Obwohl wir nicht so gedacht waren bei der Schöpfung, obwohl wir gedacht waren für die Ewigkeit, für ewiges Leben. Dieser scheinbare Widerspruch, den fasst Mose vor 3.500 Jahren im 90. Psalm so zusammen. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt aber, dass du so sehr zürnst? Und wer fürchtet sich vor solchen deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So ist das in dieser Welt. Alle haben sterben müssen, bis auf 2, Elia und Henoch, die durch ein Wunder weggenommen worden sind. Ansonsten sterben alle und auch wir werden sterben, wenn wir die Wiederkunft Jesu nicht mehr erleben. Nur die letzte Generation stirbt nicht aus. Gefällt das denn Gott, dass die, die so weggetreten sind von ihm, alle sterben müssen? Nein, es gefällt ihm nicht, dass diese gerechte Strafe kommt. So spricht er, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. So bekehrt euch doch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israels? Das sagt er schon damals. Gott hat nicht Interesse und erst recht keine Freude am Tod des Menschen, der sich von Gott gelöst hat. Wie kann das sein? Der Mensch wird geboren, um zu leben. Jesus wurde geboren und dann lebte er auch 30 Jahre ungefähr auf dieser Welt. Wie ist das? Wie kann der Mensch leben? Wie kann es sein, dass am Ende nicht der Tod da ist? Jesus kommt darüber einmal mit einem Schriftgelehrten ins Gespräch. Und dieser Schriftgelehrte war sehr interessiert an Jesus und er lobt ihn. Sagt, wir wissen, du bist von Gott gekommen. Und dann sagt er ihm, dass wer nicht von Gott geboren ist, es nicht erkennt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Gott geboren werde, aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Hier wird dem Nikodemus deutlich gemacht, wenn jemand nicht eine Geburt aus Wasser und Geist erlebt, so kommt er nicht ins Reich Gottes. Und das Reich Gottes, das ist ja der Platz, wo wir die Ewigkeit verbringen dürfen. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, aus dem auch diese Aussage mit Nikodemus genommen ist, aus dem dritten Vers 5, da heißt es in Kapitel 1, Vers 13, von den Menschen, die gläubig geworden sind, welche nicht nach dem Geblüt, noch von des Fleisches Willen, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren werden. Es gibt eine Geburt von Gott her. Nun könnte jemand sagen, das ist alles so theoretisch. Ich habe das mehr als einmal gehört, dass wenn Gottes Wort gesagt wurde, dass da einige auftreten und sagen, das ist also Theorie. Ist denn sowas praktisch? Es ist ganz praktisch. Jesus sagt nämlich zu dem Nikodemus später, wenn jemand normal nochmal geboren wäre, da wäre wieder dasselbe. Was von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber im Kapitel 1 hieß es dort bei Johannes, wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Es ist was Praktisches. Ich kann ein Kind Gottes werden, wenn ich an ihn glaube. Und dadurch habe ich dieses ewige Leben. Glauben heißt angeloben. Da kommt es in der deutschen Sprache her. Angeloben. Wenn ich mich ihm angelobe, wenn ich zu ihm gehöre, dann bin ich dort, wo er ist. Und Jesus ist Gott. Und Gott ist ewig. Dann ist auch mein Leben nicht mehr begrenzt. Als der Großvater, der Urgroßvater von unseren Enkelkindern gestorben ist vor 2 Jahren. Da war der kleine Linus 2 Jahre und war sehr traurig, konnte das auch schon äußern. Und dann sagte seine Schwester zu ihm, was da war, das ist doch jetzt in der Erde. Aber er ist doch dort bei Jesus. Und dort wollen wir doch alle hin. Wer eine kleine Ahnung von Gott hat, wo der Geist Gottes auch nur ein Stück gewirkt hat, der will doch bei Jesus sein. Und wenn ich dorthin will, das ist mir, als ich das so sagte, so groß geworden. Aus dem Mund von Kindern hat er eine Macht zugerüstet zum Lob Gottes. Das ist eine Realität. Ich kann ewig leben, so wie es gedacht war, wenn ich ein zweites Mal geboren bin aus Wasser und Geist. Warum werden Menschen geboren? Wir werden geboren, um zu leben. Die Hirten von Bethlehem, niemand würde sie heute kennen. Es käme auch gar keiner auf die Idee, dass in Bethlehem Hirten waren, obwohl jeder weiß, dass es damals überall Hirten gab. Niemand würde die Weisen kennen. Warum? Es käme niemand auf die Idee, obwohl man weiß, da im Orient gab es Weise. Und Zacharias, der vielleicht in gewissen Kreis bekannt wäre, auch ihn würde keiner kennen, wenn nicht Jesus geboren wäre. Die neue Geburt kommt durch den Glauben. Fleischlich sind wir geboren und werden sterben, so Jesus nicht eher wiederkommt. Aber als Person werden wir nicht sterben. Wir bleiben das, wie Gott uns gewollt hat, wenn wir zu Jesus gehören. Dann ist der Tod nur eine Episode in unserem Leben und es geht danach erst einmal richtig weiter. Wir sind zum Leben geboren und zwar zum ewigen Leben. Euch ist heute der Heiland geboren. Das heißt, er das wieder gesund macht, den Todeskeim vernichtet. Das Serum gegen den Tod, der ist in Bethlehem zur Welt gekommen. Euch ist heute der Heiland geboren. Und deswegen sind auch diese Weihnachtslieder so von der Freude erfüllt. Wir sind nicht mehr im Schatten des Todes, sondern wir haben große Freude. Denn die eigentliche Dramatik, die es gibt, die ist beseitigt. Warum werden Menschen geboren? Um zu leben. Und Gott will, dass jeder ewiges Leben hat. Deswegen sagt er auch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jeder kann kommen. Und die, die kein ewiges Leben haben werden, die ihre Ewigkeit in der Verdammnis verbringen, haben sich selbst dafür entschieden. Aber jetzt die zweite Frage. Euch ist heute der Heiland geboren. Euch, die ihr geboren wart, um äußerlich zu sterben. Für euch ist der Retter gekommen. Warum wurde Jesus geboren? Jesus wurde nur aus einem Grund geboren, um zu sterben. Das klingt fast widersinnig. Jesus konnte vor seiner Geburt in Bethlehem nicht sterben. Der Mensch ist zum ewigen Leben geboren. Christus ist geboren, um sterben zu können. Wie wir Menschen ursprünglich Kinder des Todes waren seit dem Sündenfall, war Jesus immer ein Kind des Lebens. Er hat, wie sein Vater, keine Sterblichkeit an sich gehabt. Jesus war da, bevor der Welt grundgelegt war. Jesus war schon da, bevor es Engel gab. Und immer war über seinem Leben dieses, er hat die Ewigkeit. Jesus wird nicht sterben. Kann Gott alles? Gott kann alles. Aber als Gott selbst kann er nicht sterben. Und wenn Jesus beim Vater im Himmel geblieben wäre, hätte er nicht sterben können. Aber eins war dem Vater im Himmel klar und eins war Jesus klar. Die Strafe für die Sünde, die muss vollzogen werden. Sonst wäre Gott ungerecht. Das heißt, der Tod muss kommen. Aber weil Gott nicht will, dass wir Menschen zum ewigen Tod gehen, hat sich Gott einen Weg ausgedacht, in dem nämlich in Jesus Gott Mensch wurde. Und als Mensch konnte er sterben. Gott kann alles, aber sterben konnte er nur über den Umweg, dass er Mensch geworden ist in Jesus. Die Menschen sind sterblich und das hat Jesus an sich gezogen. Jesus hat sich erniedrigt, wie wir es uns nicht schlimmer vorstellen können. Vor Grundlegung der Welt gab es schon die unsichtbare Welt, ganz am Anfang, wahrscheinlich am ersten Schöpfungstag. Und da lehnte sich schon der Teufel gegen Gott auf. Aber damals schon hatte er natürlich das letzte Wort. Und seitdem ist der Teufel ausgesondert von all dem, was Hoffnung haben kann. Jesus ist das Größte, was es je gab. In Jesaja Kapitel 6, da durfte Jesaja einmal ein Stück in den himmlischen Tempel Gottes tun. Und da sah er diesen Gott, wie er geehrt wird. Und zwar als Dreieiniger, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Seraphine riefen sich gegenseitig zu, dreimal heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Jesus wurde geehrt. Jesus war der Mittelpunkt der himmlischen Welt. Jesus war das Herrlichste und Schönste. Aber Jesus wollte uns erlösen. Also musste er die Herrlichkeit ablegen. Er musste sich erniedrigen. Paulus erklärt das im Philipperbrief. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und war gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. an Gebärden, als ein Mensch, als ein sterblicher Mensch. Das ist eine unserer Gebärden. Er erniedrigte sich selbst, als Jesus den Himmel verließ und Mensch wurde, Knechtsgestalt annahm. Da hat er sich erniedrigt. Und er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Warum wurde Jesus geboren? Um zu sterben. Wir sind geboren, um ewiges Leben zu haben. Jesus ist geboren, damit er für uns sterben konnte. Damit die Gerechtigkeit wirklich vollzogen wird. Er war in göttlicher Gestalt. Im Titusbrief, da heißt es eben Kapitel 6, der allein Unsterblichkeit hat, der wohnt in einem Lichte, da niemand zu kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewiges Reich. Das heißt, er, der über allen war, erniedrigte sich so, um uns zu erlösen. Jesus ist geboren, um zu sterben. Aber für wen? Die Engel sagen zu den Hirten, euch, für euch, für euch. Er ist nicht gestorben für irgendwelche Engel, sondern für euch. Ich habe mal eine Predigt gelesen von Pastor Modersohn. Da schreibt er, das klingt fast ein Stück eifersüchtig. Nicht für uns Engel, auch nicht für die gefallenen Engel ist Jesus gestorben, sondern für euch Menschen ist er gestorben, für euch. So groß, so liebevoll ist Gott uns gegenüber, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich glaube nicht, dass die Engel eifersüchtig sind auf uns, aber sie wussten, nicht für die gefallenen Engel, sondern für uns gefallene Menschen, euch ist heute der Heiland geboren. Es ist der Höhepunkt der Liebe Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes. Jesus hat sich für uns in den Tod gegeben. Er hat für uns sein Leben gelassen. Was bewegt uns im Blick auf Weihnachten? Es ist mir in diesen letzten Wochen so deutlich geworden von all dem, was diskutiert wird über Weihnachten. Für die meisten Leute ist Weihnachten nur so ein kultureller Punkt, der was mit der Familie zu tun hat. Dann kramen sie das noch aus mit Liebe und dann drehen sie das noch um, besuchte Oma nicht, da ist sie besonders lieb. Mach ja alles so sein, dass aber es kommt meist nicht aus der Liebe, sondern aus der Ratio. Aus dem Überlegen, es könnte ja gefährlich werden. Was bewegt mich zu Weihnachten wirklich? Bewegt mich die Angst vor Corona? Ich habe das halt gesagt von meiner Nichte. Das geht mir schon nahe. Wie wird es jetzt bei ihr weitergehen? Das ist ja eine Anfechtung, die in diesem Alter rechnet keiner mit dem Tod. Und sie hat ein Kind, das ist gerade so in der Schule. Das wird nicht leicht sein für sie, jetzt so jung Witwe. Jeder Todesfall in der Familie ist bitter. Da ist schon was dran. Aber wir haben einen Herrn, der ist für uns gestorben. Seine Liebe bleibt. Auch wenn wir auf Wegen gehen müssen, die wir nicht verstehen, wenn wir betroffen sind und die man auch nicht von außen versteht. Ich habe sie nicht angerufen. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Manchmal geht das mehr auf die Nerven in so einer Situation, wenn dann der Onkel noch anruft. Wir haben das damals miterlebt. Ich werde ja schreiben irgendwann. Den Brief kann man dann wieder zur Seite legen, wenn es ein zu schwierig wird. Aber Jesus ist geboren, um für uns zu sterben. Und deswegen haben wir Hoffnung. Euch ist heute der Heiland geboren. Fleischlich gibt es für jeden von uns wahrscheinlich eine Geburtsurkunde oder eine Eintragung im Stammbuch. Da stehen wir drin, wann wir menschlich geboren sind. Wann wir wiedergeboren sind, das steht im Buch des Lebens. Ich weiß den Zeitpunkt, wann das geschehen ist. 23. Mai 1969, abends gegen 8:45. Mancher weiß das nicht so prägnant auf die Minute, aber im Buch des Lebens, da steht's. Und wer nun wiedergeboren ist, der hat ewiges Leben. Als Christ darf ich zweimal geboren sein. Einmal fleischlich und einmal geistlich. Und dann stehe ich im Buch des Lebens. Und dort soll mein Name nicht gelöscht werden. Er wird bleiben. Wir sind geboren zum ewigen Leben. Und deswegen können wir das mit den Liederdichtern sagen, freue dich, o Christenheit, und zu uns selbst, freue dich, dass dein Heiland für dich geboren ist. Amen. Lasst uns beten, und wen es möglich ist, der darf aufstehen dazu. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du für uns geboren bist. Hab Dank, dass du in die Welt gekommen bist, um sterblich zu werden, um durch dein Sterben unser Sterben uns abzunehmen. Hab Dank, dass wir jetzt das sein können, was du ursprünglich wolltest, nämlich Abbilder Gottes, Kinder Gottes, deine Geschwister, die alle Ewigkeit hindurch leben werden. Hab Dank, dass wir leben dürfen. Und hab Dank, dass du, der du allein Unsterblichkeit hattest, diesen Punkt zurückgelassen hast, um für uns den Tod auf dich zu nehmen. Wir werden dir in Ewigkeit dafür nicht danken können. Wir werden nie genug Worte für diese deine Liebe haben. Aber wir freuen uns, dass es so ist. Und wir wollen deinen Vater loben und preisen mit den Worten, die du deinen Kindern einmal gelehrt hast. Vater unser, der im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Nehmt bitte Platz. Wir hören jetzt ein Lied von unserem Bruder Helmut.
Und Brot nimmt
bevor wir den Herrn um seinen Segen bitten, nochmal die Erinnerung. Der nächste Gottesdienst ist am Silvesterabend erst um 18 Uhr. Das haben wir eigentlich meist so gehalten, dass der Sonntag davor keine Stunde war und auch die Bibelstunde ausgefallen ist. Wie das danach weitergeht, werden wir sehen. Ich glaube, die Dienstpläne sind schon da für Januar. Wir werden uns daran halten, wie es im Dienstplan steht. Aber sollten die Gottesdienste allgemein verboten werden oder sollte es selbst bei uns sich die Sicht durchsetzen, wir müssen selber zurückstecken, dann würden wir alles über Internet weitermachen. Das Programm auch so, wie es im Plan ist. Im Augenblick stehen die meisten, also so viel ich weiß, bisher noch alle aus dem Bruderrat hinter dem Gedanken, wir werden, solange es uns möglich ist, Gottesdienst auch mit Präsenz halten. Aber wenn einer doch Sorgen hat, sich oder andere durch die Kontakte in Gefahren zu bringen, kann er gut und gern auch zu Hause am Telefon oder am Internet das wahrnehmen. Ich möchte aber euch dann doch nahelegen, jeden Einzelnen es auch zu der Gottesdienstzeit zu tun, damit wir wenigstens dann so Gemeinschaft haben. Und für die Bibelstunde wird es auch einen Weg über Telefon wahrscheinlich geben. Ich habe mir da jetzt, kundig gemacht. Da kann man sogar Dialog führen mit den anderen, die dabei sind. Aber das werden wir sehen, wie sich's entwickelt. Und wenn es verboten wird, dann ist jedem klar, es geht nur noch über Internet. Wenn es im Erwägen ist, schicke ich einen Rundbrief rum, damit jeder aus dem Rundbrief weiß, wie es läuft. Und die das alles verfolgen im Internet und am Telefon, die sitzen ja sowieso dort, die braucht man nicht umzuschieben. Wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten und ich bitte Sie nochmal dazu aufzustehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Wir hören noch ein Nachspiel und dann wünsche ich allen noch ein gesegnetes weiteres Weihnachtsfest.